Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Stefan Fries, guten Tag. Seien wir ehrlich, auch wenn wir Talkshows hassen, lieben wir sie dafür. Denn fast nur in Talkshows kann es Momente wie diesen geben. Am Montag in Hart aber fair, als in einer Sendung über Tierschutz plötzlich diese Zuschauerin aufs Podium ging.
Ich würde gerne eine Forderung in den Raum stellen. Und zwar würde ich gerne...
Kommen Sie doch mal an meine Seite, damit man Sie auch versteht.
Bitte?
Kommen Sie doch mal an meine Seite, ja. Stellen Sie sich mal vor. Sie sind Zuschauerin gewesen dort. Wer sind Sie?
Ich bin Katja Hartwig und ich bin Feministin.
Ja.
Bekennende Feministin. Und
was hat das jetzt mit Tieren zu tun?
Das hat nichts mit Tieren zu tun.
Also die Zuschauerin wollte über Feminismus sprechen und wie die Bundesregierung angeblich dagegen vorgeht. Nach 2 Minuten hatte Moderator Frank Plasberg sie dann von der Bühne komplimentiert. Und damit hatten wir Talkshow-Junkies einen kleinen Aufreger zum Wochenanfang. Wir reden also gerne über Talkshows und können uns deswegen auch herrlich aufregen über Zahlen, die jetzt rausgekommen sind zum Talkshow-Jahr 2019. Die ordnen wir gleich mal ein und sprechen außerdem darüber, wieso die berühmte Schere zwischen Arm und Reich doch nicht immer größer wird, so wie Politik und Medien gerne behaupten.
Entschuldigung.
Danke. So kennen wir sie auch, politische Talkshows im deutschen Fernsehen. Genauso leidenschaftlich gehasst wie gern gesehen. Das liegt auch daran, wer dort eingeladen wird. Das Redaktionsnetzwerk Deutschland hat jetzt mal ausgewertet, wer in diesem Jahr so alles da war und wie oft. Und diese Auswertung ist ein bisschen problematisch, kommentiert Arno Frank.
Es gilt als Ausweis staatsbürgerlichen Interesses an den wichtigen Debatten unserer Zeit, hin und wieder bei Maybrit Illner, Sandra Maischberger, Anne Will oder Frank Plasberg einzuschalten. Das haben auch dieses Jahr wieder die Journalistinnen und Journalisten vom Redaktionsnetzwerk Deutschland getan und gezählt, wie oft welche Politikerinnen und Politiker bei den großen 4 politischen Talkshows zu sehen waren. So erfahren die Zuschauer, was sie ohnehin schon im Gefühl hatten, dass beispielsweise 2019 die Grünen-Chefin Annalena Baerbock ihren Kollegen Robert Habeck überholt hat. Verbunden wurde die Erhebung mit der Kritik, dass manche Parteien, etwa AfD und Linke, zu kurz kämen, während andere, in diesem Fall die Grünen, überrepräsentiert seien. Immer unter Ausschluss von Markus Lanz, der seit einer ganzen Weile die interessantesten Gespräche führt und trotzdem leider nicht mitgezählt wird, und immer gemessen an der Sitzverteilung der Parteien im Bundestag. Hier liegt ein Missverständnis vor, vielleicht auch eine berufsbedingte Selbstüberschätzung. Zunächst ist die Talkshow ein Ort, an dem aktuelle Themen diskutiert werden. Diese Themen unterliegen Konjunkturen. Gilt die Sorge der Öffentlichkeit dem Umweltschutz? Sind grüne Gäste angebracht? Gilt sie der Wirtschaft, wären Fachleute der FDP gefragt? Vorlieben oder Abneigungen der Redaktionen sind daran nicht abzulesen. Die Auswahl der Gäste erfolgt nicht nach demokratischem Proporz, sondern nach redaktionellen Erwägungen. Jede Sendung ist der Versuch, eine ergiebige Gesprächsrunde zu orchestrieren. Wenn die Linke zur Digitalisierung nichts Substanzielles beizutragen hat, braucht sie auch nicht in die Kamera zu lächeln. Und wenn das ZDF entscheidet, einem Faschisten wie Björn Höcke grundsätzlich kein Forum in einer Talkshow mehr zu geben, dann ist das das gute Recht des ZDF. Grundsätzlich ist die Talkshow eben kein Mikroparlament, in dem sich politische Mehrheitsverhältnisse widerspiegeln müssen. Mag sein, dass etwa die CDU in Talkshows unterrepräsentiert ist, anderswo ist sie es nicht. Mag sein, dass die AfD zu kurz kommt, die hat ohnehin längst das Internet für sich entdeckt. Ein Recht auf Sendezeit um der Sendezeit willen gibt es nicht. Wie Einschaltquoten nicht mit Wählerstimmen zu verwechseln sind, so sollte auch die politische Talkshow nicht mit der eigentlichen politischen Arena verwechselt werden. Den Ort, an dem in aller Öffentlichkeit ausgewogen und ausdauernd debattiert wird, gibt es nämlich schon. Es ist der Deutsche Bundestag.
Die Talkshow-Gäste 2019 und warum man da nicht einfach so rechnen kann. Ein Kommentar von Arno Frank. Es gibt in Deutschland reiche Menschen und arme Menschen, soweit so normal. Seit Jahren erzählen uns Politik und Medien aber auch die Geschichte, dass die Reichen immer reicher werden und die Armen immer ärmer. Das Institut der deutschen Wirtschaft sagt jetzt, das stimmt so nicht, hat Direktor Michael Hüter gestern hier im Deutschlandfunk erklärt. Es gebe keine permanente Verschlechterung und er begründet diese aus seiner Sicht falsche Wahrnehmung so.
Man sieht mehr Menschen auf der Straße, die in den öffentlichen Mülleimern nach Leergut schauen. Man sieht auf der anderen Seite die Darstellung des Reichen. Aber wir müssen ja immer schauen, wie ist das eigentlich in den Fakten?
Als das Interview lief, hat Sina Föhnrich aus unserer Wirtschaftsredaktion gleich gesagt, wir müssen mal darüber reden, wie dieser Unterschied zwischen Realität und öffentlicher Wahrnehmung aussieht. Frau Föhnrich, warum gibt es denn diesen Unterschied?
Na, es ist ein bisschen auch eine gefühlte Wahrheit oder Wahrnehmung, so nach dem Motto, alles wird schlechter. Und gerade wenn es um Armut und Reichtum geht, dann ist das auch so ein schönes Narrativ zu sagen, die Schere, die geht weiter auf, obwohl das Bild inzwischen ja echt abgedroschen ist, weil wie weit will man denn den Winkel noch aufspannen? Ja. Und da klingt dann so eine IW-Studie dann ziemlich überraschend, wenn es dann heißt, die Ungleichheit habe sich eigentlich gar nicht verändert. Aber es gibt tatsächlich auch andere Studien, ich habe das nochmal nachgeguckt, die kommen zum gleichen Ergebnis. Deswegen hat mich das auch gestern erstmal nicht überrascht. Also andere vielleicht schon, weil sie es eben anders empfinden. Und dann spricht man eben ja genau darüber, über diese Überraschung. Ist ja total überraschend, was da rauskommt, anstatt über die Kritikpunkte, weil es gibt ja für so eine Erhebung natürlich auch gewisse Probleme. Wir wissen zum Beispiel gar nicht genau, wie reich sind Vermögende eigentlich. Das geben die selbst an, aber stimmt das? Denn die Datenlage ist also gar nicht eindeutig und zu sagen, es gebe keine Vermögensschere, das verkauft sich natürlich gut, blendet aber aus, dass wir eine Vermögensungleichheit auf einem sehr hohen Niveau haben, auch international betrachtet. Und natürlich ist es etwas, worüber wir reden sollten, zum Beispiel auch über eine Vermögenssteuer, darüber, wie alle Vermögen aufbauen können und nicht, ob jetzt die Schere weiter auseinander geht oder nicht.
Jetzt sagt IW-Direktor Michael Hüter, die Menschen glaubten, es gebe eine permanente Verschlechterung. Welchen Anteil haben wir Journalisten denn daran, dass sie das denken?
Na, wir spitzen ja ziemlich gerne zu und machen lieber Bad News als Good News, obwohl wir ja inzwischen längst Ansätze haben wie den konstruktiven Journalismus. Das gern zitierte Beispiel Kriminalität. Wir fühlen uns unsicherer, obwohl das die Statistiken ja gar nicht belegen. Aber jeder einzelne Kriminalfall, der groß berichtet wird, der verstärkt meine Unsicherheit. Und der schon verstorbene schwedische Gesundheitsforscher Rosling aus Schweden, der hat ein wichtiges Buch dazu geschrieben, Factfulness. Darin zeigt er, wie schlecht wir die Welt eigentlich wahrnehmen und hält dann eben Statistiken dagegen, die zeigen, dass eigentlich vieles besser geworden ist. Ich finde, das sollte Pflichtlektüre für alle, nicht nur in journalistischer Ausbildung, sondern auch in Praxis werden.
Das Institut der deutschen Wirtschaft wird von Unternehmen finanziert und sagt, die Vermögensverteilung geht nicht immer weiter auseinander. Die gewerkschaftsnahe Hans-Böckler-Stiftung sagt, sie tun es doch. Also ein Thema, zwei Positionen, beide berufen sich auf Fakten und Statistiken. Wie geht man als Journalistin damit um?
Ja, das ist ganz interessant, denn bei der Studie der Hans-Böckler-Stiftung, da geht es eigentlich ums Einkommen. Also das, was ich durch Arbeit verdiene, durch Aktien, durch Vermietung. Die Schlagzeilen dazu, die greifen das aber erstmal gar nicht auf. Da heißt es dann, die Schere wird immer größer. Und ob das bei Einkommen oder bei Vermögen der Fall ist, das wird dann vielleicht erst später im Text deutlich. Aber hängen bleibt natürlich erstmal, die Schere geht auseinander. Und deswegen war diese Studie gestern wahrscheinlich auch für viele so überraschend. Wie gehen wir damit um? Wir bilden ja eigentlich beides ab, sowohl die eine als auch die andere Studie. Und im besten Fall holen wir uns dann jeweils noch eine konträre Stimme dazu. Allerdings muss man auch sagen, in der Tagesaktualität ist das manchmal gar nicht zu leisten. Also die Kolleginnen gehen auf Pressekonferenzen und dann muss das relativ zeitnah im Programm laufen. Das lässt sich dann manchmal vielleicht gar nicht einordnen. Und ich glaube, da sollten wir uns vielleicht auch häufiger ein bisschen mehr Zeit nehmen.
Es gibt ja auch Formate dafür im Deutschlandfunk, wo wir das tun. Ne? Wir reden jetzt über das Tagesaktuelle.
Genau, wir reden über das Tagesaktuelle, ja.
Hüter spricht auch von Einzelfällen, von denen wir dann auf die Gesamtheit schließen. Sie haben das gerade selber erwähnt, auch beim Beispiel Kriminalität. Für uns Journalisten ist aber ja immer einfacher, eine trockene Statistik anhand eines Menschen zu erzählen, der betroffen ist, oder eben anhand eines Einzelfalls. Das kann aber eigentlich nicht repräsentativ sein für eine Gruppe von womöglich Millionen Menschen. Berichten wir dann falsch über solche Statistiken?
Ich würde nicht sagen falsch, aber vielleicht verzerrend. Also ich beobachte das an mir selbst, wenn ich zum Beispiel einen armen älteren Menschen sehe in einem Bericht oder darüber lese, der Flaschen sammelt, weil er nur 900 Euro zum Leben hat. Dann ist dieses Beispiel sehr eindrücklich, es berührt mich und ich laufe dann schon Gefahr, das Pass pro Toto zu nehmen. Also jeder, der 900 Euro im Alter hat, der ist bedürftig und ich blende dann damit aus, dass jemand mit 900 Euro, der vielleicht ein Eigenheim besitzt, kein Auto hat, auf dem Land lebt und bescheiden lebt, dass der damit vielleicht ganz gut auskommt. Und ich blende vielleicht auch aus, dass im Moment eigentlich das Gros der Älteren durchaus sehr gute Bezüge hat. Also Fakten und Zahlen spielen dann eben weniger eine Rolle. Und vielleicht ist das tatsächlich nicht mehr so der Königsweg, jede Statistik immer mit einem Beispiel zu illustrieren.
Wie machen Sie das denn dann? Sie haben in der Wirtschaftsredaktion oft mit Statistiken zu tun. Gerade im Radio ist es eine trockene Materie, wenn man nicht mal Grafiken darstellen kann. Wie bringen Sie solche Inhalte am besten rüber, dass sie auch verstanden werden in dem Sinne, wie sie der Realität entsprechen?
Also der Anspruch ist natürlich, wir müssen mehr erklären, vielleicht auch nochmal einen Schritt zur Seite treten und dann grundlegende Fragen stellen und Texte zu Statistiken auch zu Ende zu lesen. Wenn das Bundesfamilienministerium sich zum Beispiel freut, dass mehr Väter in Elternzeit gehen, dann ist das vielleicht eine positive Nachricht. Ah ja, es ändert sich was. Aber gut 60% 5% aller Väter nehmen noch immer gar keine Elternzeit. Und da haben wir dann im Prinzip die Wahl. Berichten wir das Positive oder berichten wir das Negative, was noch zu tun bleibt? Und ich bin ganz ehrlich, ich habe eine richtige Antwort darauf, ehrlich gesagt, auch noch nicht. Aber ich glaube, erklären ist so das oberste Gebot.
Vielleicht muss man es dann einfach dazu sagen, dass man es so oder so sehen kann. Danke, Sina Fröndrich aus der Wirtschaftsredaktion, über den Unterschied zwischen empfundener und tatsächlicher Wirklichkeit. So wenig Pressefreiheit wie in Saudi-Arabien gibt es fast nirgendwo weltweit. In dem Land sitzen 32 Medienschaffende im Gefängnis, haben die Reporter ohne Grenzen gestern im Jahresbericht nochmal darauf hingewiesen. Im Land selbst wird das naturgemäß nicht offen diskutiert, in welchen Medien auch. Da geht es eher um Themen, die der autoritären Regierung am Herzen liegen, etwa die Frauenförderung, wenngleich das angesichts der tatsächlichen Frauenrechte im Land auch eine Förderung auf sehr niedrigem Niveau ist. Bei der englischsprachigen Medienplattform Arab News in Saudi-Arabien wird die jetzt aber groß geschrieben. Bis Ende 2020 sollen im Newsroom genauso viele Frauen wie Männer arbeiten. Umsetzen soll das Ganze Somaya Jabarti, die sich selbst als Journalistin erstmal ihren Platz erkämpfen musste. Anne-Françoise Weber hat sie getroffen.
Als ich studierte, fragte mich einer der Professoren: Warum arbeitest du nicht als Reporterin? Ich wusste gar nicht, dass wir Reporterinnen haben. Das war dann auch die Reaktion, die ich später bekam. Wie? Du bist Reporterin?
Erinnert sich Somaya Jabarti. Inzwischen ist die Frau mit dem runden Gesicht und dem fröhlichen Lachen eine bekannte Größe in der saudi-arabischen Medienwelt. Einige Jahre lang war sie Chefredakteurin der englischsprachigen Online-Zeitung Saudi Gazette. Nach einem kurzen Ausflug an die Spitze einer nationalen Regierungsbehörde ist sie zum Journalismus zurückgekehrt und seit November stellvertretende Chefredakteurin der Medienplattform Arab News. Mit einem ganz besonderen Auftrag. Sie soll dafür sorgen, dass bis Ende des Jahres 2020 die Hälfte der Belegschaft des Newsrooms Frauen sind. Jetzt sind es immerhin schon 37% und damit schon weit mehr als die 16% Frauenanteil an den saudischen Erwerbstätigen, die die Weltbank für 2019 angibt. Denn auch wenn sich zurzeit viel bewegt in Saudi-Arabien, Frauen stehen noch längst nicht alle Türen offen, besonders nicht im Journalismus.
Wir haben Glück, dass wir eine englischsprachige Medienplattform in Saudi-Arabien sind. Ich glaube, die arabischsprachigen Medienplattformen haben es nicht so leicht. Dort sind die Grenzen schwerer zu überschreiten. Unser Ziel ist es, die Latte hochzulegen und damit Frauenförderung auch anderswo voranzutreiben.
Dabei will Jabarti nicht nur gleich viele Männer und Frauen im Newsroom von Arab News arbeiten sehen und idealerweise auch Führungspositionen mit Frauen besetzen. Sie möchte auch, dass Frauen nicht immer die sogenannten weichen Themen abbekommen, denn diese Rolle kennt sie zu gut.
Als ich Ende der 90er als freie Journalistin angefangen habe, bekam ich immer Kunstausstellungen und die neuesten Kosmetikprodukte als Themen zugeschoben. Ich habe meinen Chefs gesagt, ich habe nichts gegen Kunst. Aber auf Dauer hat es mich genervt, immer in diese Richtung gedrängt zu werden. Warum sollte ich das tun? Es gibt auch Männer, die sich für Kunst und Kosmetik interessieren, vor allem heutzutage.
Somaya Jabarti vermittelt, dass sie sich wenig vorschreiben lassen will. Sie erzählt, was für eine Befreiung es für sie war, im Sommer 2018 nach Aufhebung des Fahrverbots für Frauen endlich den Führerschein machen und selbst Auto fahren zu können. Immer wieder aber kommt sie darauf zu sprechen, dass auch anderswo Frauen ausgebremst werden und nicht unbedingt nur durch Männer.
Manchmal leisten Frauen den größten Widerstand dagegen, dass Frauen vorankommen. Die meisten erfolgreichen Frauen, die ich kenne, wurden von Männern ermutigt. Vätern, Brüdern, Ehemännern. Frauen, besonders Mütter, sind eher zurückhaltend. Sie fragen, wie sich das mit dem Leben als Ehefrau und Mutter verbinden lässt. Ich habe darüber auch mit meiner Mutter gestritten, obwohl sie ihr ganzes Leben berufstätig war. Aber es gibt eben Berufe, die sich leichter mit Ehe und Familie verbinden lassen.
Menschenrechtsorganisationen beobachten, dass die Meinungsfreiheit in Saudi-Arabien immer stärker eingeschränkt wird. In der Rangliste der Pressefreiheit der Organisation Reporter ohne Grenzen steht Saudi-Arabien auf Platz 172 von 180. Erst im November wurden wieder eine Reihe Journalisten, Blogger und Autoren verhaftet. 32 inhaftierte Medienschaffende zählte Reporter ohne Grenzen Anfang Dezember. Der grausame Mord am saudischen Journalisten Jamal Khashoggi im saudischen Konsulat in Istanbul wird im Ausland allseits verurteilt. In Saudi-Arabien redet man entweder gar nicht darüber oder bezeichnet den Fall als ungeklärt und bedauerlich. Somaya Jabarti will nicht über rote Linien in ihrer Arbeit sprechen. vermutlich aus Angst um ihren neuen Job, vielleicht auch um ihre Freiheit. Stattdessen betont sie lieber, was sich alles für Frauen zum Positiven gewendet habe und wie groß die Unterstützung durch den Kronprinz Mohammed bin Salman sei. Der hat sich tatsächlich mit seiner Vision 2030 genannten Strategie die Frauenförderung auf die Fahnen geschrieben, aber zugleich Frauenrechtsaktivistinnen inhaftieren lassen. Kein Thema für Sumaya Jawati, jedenfalls nicht im Gespräch mit dem Deutschlandfunk. Der Kampf der gläubigen Muslimin, die auch im Ausland immer eine Kopfbedeckung trägt, geht vielmehr gegen eine konservative Auslegung ihrer Religion. Sie begrüßt die Aufhebung der Geschlechtertrennung an vielen Orten. Schließlich würden auch in der großen Moschee von Mekka Männer und Frauen ihre Rituale Seite an Seite ausführen. Und?
Gleichgewicht ist immer positiv, auch für ein Arbeitsumfeld. Beide Geschlechter vertreten zu haben, ist gesünder und realistischer. Wenn Medien das wirkliche Leben abbilden sollen, dann gehört dazu auch das 50-50-Zahlenverhältnis zwischen Männern und Frauen. Wir können das Leben nicht realistisch abbilden, wenn unser Team dieser Realität nicht entspricht.
Frauen im saudischen Journalismus. Ein Beitrag von Anne-Françoise Weber.
Medias Res. Drei Fragen an
Lutz Marmor, Intendant des Norddeutschen Rundfunks.
Was läuft gut in den Medien?
Ich finde, im internationalen Vergleich kann sich das deutsche Mediensystem wirklich sehen und hören lassen. Wir haben eine breite Information, wir haben immer noch eine breite Vielfalt. Das gilt sowohl für Presse als auch für Rundfunk, Fernsehen und das Netz. Am Zu hilft ein Blick über die Grenzen. Wenn man im Ausland unterwegs ist, kommt man, glaube ich, doch nochmal zurück und sagt, so schlecht ist es nicht.
Was läuft schlecht in den Medien?
Ja, manchmal schon Aufgeregtheit, zu viel Personalisierung, teilweise zu viel Hochjazzen von Themen und dann nicht langfristig verfolgen. Also da könnten wir alle gemeinsam noch etwas zulegen.
Und bei Ihnen?
Bei der ARD und auch beim NDR finde ich, wir müssen schneller werden, unsere eigenen Plattformen im Netz besser zu machen. Linear sind wir gut, aber im Netz geht noch mehr und das ist die große Zukunftsaufgabe.
Seit Jahren reden wir viel über Filterblasen, in denen wir uns bewegen sollen, weil wir angeblich nur noch Medien und Meinungen akzeptieren, mit denen wir übereinstimmen. Der Tübinger Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen hält die These der Filterblase für Unsinn. Er spricht eher vom Filterclash, weil in der öffentlichen Debatte ja gerade besonders kontroverse Meinungen aufeinandertreffen. Das Portal The Buzzard im Netz geht jedenfalls eher von den Filterblasen aus, will aber den Filterclash und jeden von uns bald auch mit Medien und Meinungen konfrontieren, mit denen wir uns sonst nicht beschäftigen. Im Frühjahr wird es starten, ist aber schon während des gerade laufenden Crowdfundings in die Kritik geraten, weil es auch rechtsradikale Medien berücksichtigt und Webseiten, die nachweislich Falschinformationen verbreiten. Ein Fall für unsere Medienkolumnistin, die früh mit The Buzzard zu tun bekam.
Medias Res. Marina Weisband.
Anfang November kontaktierte mich das Startup Buzzard mit der Bitte um Unterstützung ihrer Crowdfunding-Kampagne. Seine Idee, durch ein neuartiges Online-Medium den vergifteten Diskurs in Deutschland reparieren, damit die Leute miteinander statt übereinander sprechen. Zu jeder Frage sollen Pro- und Kontra-Artikel dargestellt werden, um die eigene Perspektive erweitern zu können. Soweit so interessant. Ich sehe, dass Journalismus neue Wege gehen muss und bin gern bereit, jedes Ausprobieren zu unterstützen. Allerdings war ich im November so überarbeitet, dass ich es gerade mal geschafft habe, den Hinweis auf die Kampagne zu retweeten. Ich hatte nicht genug Zeit, mich so weit einzuarbeiten, dass ich das gewünschte Testimonial-Statement hätte abgeben können. Im Nachhinein zum Glück. Erstmals misstrauisch wurde ich, als ich in einem völlig anderen Kontext auf Twitter von einem Nazi angepöbelt wurde. Um zu sehen, ob ich ihn direkt blocken kann, schaute ich kurz in sein Profil. Sein oben angehefteter Tweet? Ein Aufruf für das Buzzard Crowdfunding. Es ist nie ein gutes Zeichen, wenn Nazis Werbung für deine Sache machen. Also doch ein genauerer Blick auf den Prototyp der Plattform. Zu jeder Frage gibt es Propositionen, umrahmt in grün, und Kontrapositionen, umrahmt in rot. Wenn eine Frage so gestellt ist wie »Ist Marie Le Pen eine gute französische Präsidentin?«, dann taucht der positiv grün markierte Artikel des rechtsradikalen Blogs PI News auf. Andere Artikel, die ebenfalls mit dem positiv konnotierten Grün unterlegt sind, stammen beispielsweise von RIA.ru, also den russischen Propagandamedien. Und selbst wenn später in der fertigen Buzzard-App diese Farben weggelassen werden, stellt sich die grundsätzliche Frage, was ist das für ein Diskurs, in dem rechtsradikale Blogs gleichgewichtet werden mit kuratierten und faktengecheckten Artikeln großer Medienhäuser? Und damit geht Buzzard sogar zwecks Medienpädagogik an Schulen. Sind die Macher von Buzzard also eine Nazi-Truppe, die einfach nur Propaganda streuen will? Ich glaube nicht. Ich glaube, Buzzard hat gute Absichten. Er ist ehrlich interessiert daran, sich zu verbessern und Menschen zusammenzubringen. Allerdings sind das nicht einfach nur kosmetische Fehler. Dem Konzept von Buzzard liegt ein etwas naiver Trugschluss zugrunde. Den kennen wir auch aus Talkshows. Nämlich, dass eine ausgewogene Debatte die Darstellung der möglichst gegensätzlichsten Positionen beinhaltet. Zwei möglichst weit voneinander entfernte Meinungen balancieren einen Diskurs nicht aus. Ihre Wertigkeit ergibt sich aus dem Kontext, aus dem zugrunde liegenden Menschenbild, aus Interessen und Hintergründen der Quellen. Deshalb ist die Kuratierung einer solchen Plattform eine journalistisch höchst anspruchsvolle Aufgabe. Buzzard muss jetzt nicht nur seine Farbgebung überdenken und scharf überlegen, welche Medien verbreitet werden sollen und dürfen, sondern sich generell grundlegend Gedanken darüber machen, auf welche Weise man die Spannweite einer Debatte darstellen kann, ohne aus dem Auge zu verlieren, dass nicht alles nur Meinung ist. Positionen müssen nicht nur gegenübergestellt, sondern auch gewichtet werden. Also eigentlich das, was gute Journalisten optimalerweise schon innerhalb ihrer Artikel tun sollten. Das Wiedergeben von rechtsradikaler Propaganda wird die Debattenkultur in Deutschland jedenfalls nicht heilen.
Marina Weißband über The Buzzard.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Ja, hallo, ich bin Heiko Schulze, Redaktionsleiter des Uckermark-Kurier. Eine unserer Schlagzeilen in der morgigen Ausgabe lautet: Der Liebste kommt zum Fest nicht heim. Im ersten Moment klingt das vielleicht nicht so dramatisch, doch diese Überschrift reiht sich auf eine Sonderseite ein, auf der wir Familienmitglieder vorstellen und sie befragen, wo der Partner oder das Kind weit weg wohnen, meistens durch den Job, und zu Weihnachten nicht in der Uckermark sein können. In diesem Fall kommt Monique Müller zu Wort. Ihr Freund befindet sich im Auslandseinsatz für die Bundeswehr. Also es ist eine unterhaltsame Seite, die aber dicht an den Lesern dran ist, gerade wenige Tage vor dem Fest.
Der Spiegelreporter Klaas Relotius hat so viele Journalistenpreise eingesammelt wie wenige Kollegen, bis vor einem Jahr aufflog, dass er erfunden, getäuscht und gelogen hatte. Aufgedeckt hatte das sein Kollege Juan Moreno, der jetzt ausgerechnet dafür einen Preis bekommt. Er wird als Journalist des Jahres ausgezeichnet, hat das Medium-Magazin heute bekannt gegeben. Ihm sei zu verdanken, dass Relotius als notorischer Betrüger entlarvt wurde, sagt die Jury und schreibt weiter, Zitat: Moreno zeigte als Reporter die Hartnäckigkeit des gründlichen Rechercheurs und ehrlichen journalistischen Handwerkers. Zudem bewies er den Mut, für die Wahrheit persönlich viel aufs Spiel zu setzen, da ihm zunächst niemand glauben wollte. Zitat Ende. Morgen vor einem Jahr ist der Spiegel mit dem Fälschungsskandal um Klaas Relotius an die Öffentlichkeit gegangen. Was damals und seitdem passiert ist, auch in anderen Medien, erzählen wir morgen in Medias Res. Und ausführlich schon mal heute Abend im Hintergrund ab 18.40 Uhr, den Sie dann auch online lesen und hören können. Ein Jahr nach dem Fall Relotius, was sich in den Redaktionen verändert hat, von unserem Kollegen Daniel Buß. Gleich wird's verschachtelt im Büchermarkt. Da bespricht unser Literaturkritiker nämlich einen Roman, in dem ein Literaturkritiker vorkommt. Geschrieben wurde der Roman von einem Literaturkritiker. Das Buch heißt Rate, wer zum Essen bleibt, der Autor Philipp Tingler. Und der Büchermarkt drosselt das gleich für Sie auf ab 16.10 Uhr. Medias Res im Netz unter deutschlandfunk.de/mediasres. Mein Name ist Stefan Fries. Schönen Tag noch.